passend zu dem Video heute Nachmittag und der Botschaft von heute Abend, habe ich gerade vorhin eine Nachricht bekommen, dass eine Rentnerin in England zu 23.000 Euro Strafe verurteilt wurde. Und ihr Verbrechen war, sie stand in der Nähe einer Abtreibungsklinik und hat einen Zettel hochgehalten: Ich bin bereit für ein Gespräch. 23.000. Das zeigt, welche Kräfte hier wirken und was hier los ist. Ich will heute Abend sprechen über standhaft im Leiden. Standhaft im Leiden. Wenn man so Neues Testament studiert, wie da die Gemeinde aussah, was die für Schwerpunkte hatte und was für die wichtig war. Und wenn wir das vergleichen mit der durchschnittlichen pfingstlich-charismatischen Gemeinde, dann fallen uns gravierende Unterschiede auf. Gravierende Unterschiede. Und eins der Unterschiede ist die fast flächendeckende Abwesenheit des Themas Leiden. Fast flächendeckend kommt das Thema nicht vor. Woran liegt das? Weil Evangelium nichts mit Leiden zu tun hat? Nur ein kleiner Lichtstörung, da kommt das Licht wieder.
Ausschneiden, dann können wir kurz das Licht wieder.
Ich glaube, es liegt daran, dass wir diese unangenehme Wahrheit verdrängen und dass wir da hilflos davor stehen und keine Antwort haben. Und ich will versuchen, mit dieser Botschaft heute eine Antwort zu geben. Das heißt nicht, wenn wir das gehört haben, dann haben wir die Antwort, aber wir verstehen, in welche Richtung müssen wir die nächsten Jahre, vielleicht haben wir sogar noch Jahrzehnte, weiß ich nicht, in welche Richtung wir zu gehen haben und unseren Glauben verändern müssen und anpassen müssen an göttliche Maßstäbe. Sogar hat man in der ersten Gemeinde schon die Neubekehrten konfrontiert mit dieser Wahrheit, dass das Evangelium einen Preis kostet. Wir würden heute sagen, hey, das ist schwere Kost, das heben wir uns für später auf, wenn sie dann stabil sind und dann können wir sie vielleicht mit diesen Dingen irgendwie bekannt machen. Aber wenn sie das am Anfang hören, dann sind sie eingeschüchtert und kriegen Angst und gehen uns gleich von der Fahne. Also lass uns doch klug sein und das lassen wir erstmal beiseite. In der Apostelgeschichte 14 siehst du, diese Weisheit haben sie nicht gehabt, ja, sondern sie haben den Neubekehrten beigebracht, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Apostelgeschichte 14, weiß den Vers jetzt nicht. Ja, durch viele Bedrängnisse, ach hier ist es, 22. Ja. Und zwar wir müssen, nicht es gibt die Chance für einige, sondern wir müssen, das ist eine Notwendigkeit, die in der Natur der Sache begründet ist. Das ist das Wort müssen, eine Notwendigkeit, die in der Natur der Sache begründet ist. Das Evangelium kommt nicht von der Erde, es kommt vom Himmel. Und diese Erde wird regiert von Geistern, die in Rebellion und Auflehnung gegen Gott sind. Und sie hassen Gott, sie hassen das Evangelium. Und sie hassen all die Dinge, die Gott wichtig sind. Und deswegen muss es diese Konfrontation geben und deswegen muss es Leiden geben. Schriftstellen haben wir schon genügend gehört, auch heute Nachmittag vielleicht nur noch mal eine hier. Matthäus 10, 22. Und ihr werdet von jedermann gehasst um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wer beharrt bis ans Ende, nicht einmal gerettet, immer gerettet, sondern durchgehen und durchhalten bis zum Ende. Und was es braucht, was nur Gott geben kann, und wir müssen da jetzt nicht irgendwie uns anklagen und verdammen, dass wir das nicht haben, aber wir müssen verstehen, das gehört zum Evangelium dazu und das brauchen wir. Und weil wir das verstehen, deswegen richten wir unsere Aufmerksamkeit, unser Bibelstudium und unsere Gebete für die nächsten Jahre auf diesen einen Punkt. Von den Überwindern in der Offenbarung heißt es, sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut und das Wort ihres Zeugnisses. Und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Da ist doch dieser Überlebenstrieb, dieser Kampf, unbedingt am Leben zu bleiben. Und wieso hatten die etwas, was stärker war als der menschliche, natürliche Überlebenstrieb? Wieso konnten sie ihr Leben nicht lieben bis in den Tod? Das heißt, lieber den Tod akzeptieren, als jetzt ihr Leben zu retten. Wieso konnten sie das? Weil sie eine Dimension des Glaubens kannten, eine Dimension der Hingabe, die uns noch völlig fremd ist. Und Gott möchte uns vorbereiten auf schwierige Zeiten. Und dazu gehört, dass wir wirklich durch den Heiligen Geist, durch ein Herz, das Gott fürchtet, Gott kennenlernen und ihn so sehr lieben, wie wir das auch schon gesungen haben, dass uns nichts wichtiger ist, als ihn zu erfreuen, ihm zu gefallen. Wir sind davon alle. Der Reifste unter uns ist davon weit entfernt. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass wir verstehen, das ist das Wesen des Glaubens. Und das wird unser Ziel sein und danach streben wir und das suchen wir. Ein Evangelium ohne die Ewigkeitsperspektive ist ein gigantischer Betrug des Teufels. Ohne dass wir eine Ewigkeit in Betracht ziehen, macht das Evangelium überhaupt keinen Sinn. Ja, warum sollen wir hier alles verlieren, alles verlassen? Für was? Ja. Aber wenn eine Ewigkeitsperspektive da ist, wenn wir sehen, das ist ja hier nur eine kleine, kurze Vorbereitung auf das, was dann danach kommt, ja, das Leben mit Gott in alle Ewigkeit, dann kriegt das ein ganz anderes Gewicht. Ja. Und das wollen wir uns einmal anschauen, an verschiedenen Beispielen aus dem Wort Gottes. Lass uns einmal gehen zu Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 10. Hebräer, Kapitel 10. Und hier wird von Menschen gesprochen oder geschrieben, die um des Glaubens willen verfolgt wurden. Und die große Probleme wegen des Glaubens bekommen haben. Vers 34, Hebräer 10, Vers 34. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Also nicht nur Paulus wurde verfolgt, ich glaube, dass sich das auf Paulus hier bezieht, bin ich ganz sicher, aber vermute ich. Und dort heißt es, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen. Ist mir aufgefallen, dass das total unnormal ist, dass das keine normale menschliche Reaktion ist, wenn dir alles, was du hast, vielleicht dein Haus, dein Bankkonto, alles, was du hast, weggenommen wird. Ja, dann ist es doch schlimm und dann werden wir irgendwie leiden und jammern. Und einfach auf jeden Fall auf andere Art und Weise reagieren, als wie die das hier gemacht haben. Die haben mit Freuden darauf reagiert. Das ist nicht normal. Das ist ein Wunder. Das ist ein Zeichen, dass Gott auf übernatürliche Art und Weise ihren Glauben bestärkt und bestätigt hat und sich dazu gestellt hat und hat ihnen diese Freude, diese übernatürliche Freude gegeben. Ich stelle mir das so vor, ja, also Familie macht einen Ausflug, kommt wieder und das Haus ist konfisziert. Soldaten stehen vor dem Haus, versiegelt, kein Zutritt mehr, das Haus gehört euch nicht mehr, macht euch vom Acker. Und dann stellt sich diese Familie davor, ihrem Haus hin, Vater, Mutter, Tochter fassen sich an die Hände, singen ein Lobpreislied und freuen sich. Das ist doch nicht normal. Ja? Aber an dem Tag hat die ganze Straße gewusst, dass das Gläubige sind. Die ganze Straße hat gewusst, boah, der Glaube ist echt. Weil so kann kein Mensch reagieren. Das gibt es einfach gar nicht. Ja? Und die Schrift erklärt uns, warum sie so reagieren konnten. Und das ist der Punkt mit der Ewigkeitsperspektive. Mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Die hatten eine Realität der Ewigkeit in ihrem Herzen und sie wussten, okay, unser Häuschen ist weg, aber was wir dafür kriegen, ist ein so viel schöneres und besseres Haus im Himmel. Das war für die so real, das haben die so geglaubt, dass deswegen diese emotionale Reaktion kam, dass sie sich gefreut haben. Sie konnten also über den momentanen Verlust hinausschauen, über die Gegenwart hinaus, in die Ewigkeit. Und das, was sie da sahen, was eine Gewissheit in ihrem Herzen war, hat sie geprägt. Das ist das Prinzip nach der Bibel, mit dem man wirklich überwinden kann. Und ich bin davon überzeugt, wir werden eine Revolution erleben und unser Verständnis von Glauben wird sich enorm erweitern und vertiefen, weil wir jetzt noch, wie ich das schon sagte, so in dem materialistischen Weltbild gefangen sind, dass die Ewigkeit, wir wissen, die ist da, aber es hat wenig Kraft, uns zu prägen und unsere Prioritäten zu setzen, sondern wir gehen doch in unseren Entscheidungen nach dem Sichtbaren, nach dem Natürlichen. Und da war etwas anders. Gehen wir zu Kapitel 11 und wir schauen uns hier Mose an und wir sehen dasselbe Prinzip. Was ist das Prinzip? Im Leiden über die gegenwärtige Situation hinwegschauen und geprägt und motiviert zu sein von der Ewigkeit. Vers 24, Kapitel 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Ihr wisst ja, durch Gottes besondere Führung hat die Tochter des Pharaos den kleinen Mose da gefunden, im Schilf, im Körbchen, und hat ihn adoptiert und hat ihn großgezogen. Und da hatte er ein Leben in Saus und Braus. Dort fehlte ihm nichts und das war Luxus pur. Und er war ein Prinz in Ägypten. Vers 25. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Irgendwann ist ihm klar geworden, er ist ein Israelit. Er ist gar kein ägyptischer Prinz und seine Leute werden vom Pharao ausgebeutet und gequält und geknechtet und wie Sklaven misshandelt, und er ist ein Israelit. Und dann hat er eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich will nicht mehr länger in diesem Luxus, in diesem Reichtum leben, ich will jetzt zu meinem Volk gehören. Freiwillig hat er das gemacht, nicht weil ihn irgendwas gedrängt hat. Ja? Und natürlich, das haben die Israeliten überhaupt nicht irgendwie verstehen können. Das passte nicht in ihr Schema rein. Ja? Er kam dann runter und sagt, ich komme jetzt zu euch. Ja, wie, willst du uns besuchen? Nein, ich bleibe jetzt. Ja, was? Haben sie dich rausgeschmissen? Nein, ich bin freiwillig gegangen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, dieses Leben hinter mir zu lassen und jetzt ein Teil von dem Volk, zu dem ich ja wirklich gehöre, zu sein und eben in dieser Sklaverei zu leben. Das hat keiner von seinen Volksgenossen verstanden und haben gesagt, bist du irre? Wir schuften uns hier zu Tode und schauen da zum Palast und denken, boah, ein Tag nur mal da oben leben und aus diesem Sklavendasein raus, ein Tag nur da oben mal verbringen, was natürlich Illusion ist, was nicht möglich war. Und du machst das freiwillig, dass du nicht nur für einen Tag, sondern für immer das hinter dir lässt. Mose, vielleicht solltest du zum Arzt gehen. Das ist doch nicht normal. Und jetzt kommt die Erklärung, warum er so eine verrückte Entscheidung getroffen hat. Vers 26. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Also er hatte eine Wahl getroffen zwischen den Schätzen Ägyptens und der Schmach des Christus, also verfolgt zu sein, weil er eben zu Gott gehört. Und das war ein größerer Reichtum für ihn als der materielle Reichtum im Palast. Deswegen konnte er diese Entscheidung treffen, weil er die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive gesehen hat. Und jetzt kommt die eigentliche Begründung. Denn er sah die Belohnung an. Er sah die Belohnung an. Und die Belohnung hat ihn so fasziniert, die hat ihn so erfreut, also die Belohnung in der Ewigkeit, eben treu zu Gott zu stehen und sich zu identifizieren mit dem Volk Gottes. Diese Belohnung war so real für ihn, dass er eine ganz andere Perspektive hatte. Die Israeliten haben ihr Elend verglichen mit dem Reichtum im Palast. Ja? Aber er hat eine ganz andere Sichtweise gehabt. Er hat die Schmach Christi für Reichtum gehalten und dagegen war das Leben in Prunk, das war nichts, das war Lumpen, das war völlig unbedeutend. Ja? Und er konnte über die Zeit, über die Gegenwart hinausschauen und konnte eine himmlische Belohnung sehen. Und die war so real für ihn, die hat ihn so motiviert, dass er gesagt hat, ich kann ja gar keine andere Entscheidung treffen. Da müsste ich ja mit dem Knüppel kriegen. Wenn ich hier das vergleiche, die Belohnung im Himmel und den vergänglichen Reichtum eben der Sünde, ja, dann weiß ich doch, was wirklich zählt. Dann weiß ich doch, was wirklich Wert hat. Da müsste ich doch mit dem Knüppel kriegen, wenn ich da eine falsche Entscheidung treffen würde. So, er hat eine völlig andere Perspektive gehabt als seine Landsleute. Und er er sah auf die Belohnung und diese Belohnung hat ihn motiviert und so gepackt und geprägt, dass er sagt, da kommt nichts anderes. Mach mal da ein Lesezeichen rein bei Hebräer und wir gehen noch einmal zu 1. Korinther. Wir hatten diese Schriftstelle nochmal. Vielleicht bedeutet sie jetzt in diesem Zusammenhang dir noch mehr. 1. Korinther, Kapitel 2. Vers 9. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist Gottes. Durch den Geist. Diese zukünftige Welt, diese Ewigkeit kann nur real werden durch den Heiligen Geist. Sonst sind wir gefangen in dem Diesseitigen und wir treffen törichte Entscheidungen. Und nochmal Vers 12. Wir haben nicht den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott empfangen, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen vom Heiligen Geist an die Hand genommen zu werden. Der Vorhang muss weggezogen werden. Und die Ewigkeit und das, was Gott da für uns vorbereitet hat, was für ein Geschenk, was für eine Herrlichkeit, das muss real werden. Und der Geist Gottes tut nichts, was du nicht begehrst. Wenn dir das nicht wichtig ist, wenn du jetzt nicht Offenbarung kriegst, sag, wow, das ist ja der Hammer. Ich brauche dieses Wirken des Heiligen Geistes, dass er mir die Augen auftut und dass ich all das, was mir geschenkt wurde, sehen kann und schätzen kann und daran wirklich glauben kann. Das ist der Schlüssel für ein wirkliches Überwinden, für standhaft zu sein im Leiden. Und noch einmal, der Heilige Geist tut nichts in unserem Leben, was wir nicht für wichtig finden, wofür wir uns entscheiden, was wir sehen in der Schrift, wofür wir uns festlegen und dann beständig danach suchen über Jahre und Jahrzehnte. Und ich denke, die Zeit drängt und wir haben vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit. Und jetzt ist der Moment, wo wir eine neue Dimension des Glaubens kennenlernen müssen. Weil die Verfolgung und das Leid nicht wartet. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Hebräer. Jetzt sehen wir dasselbe Prinzip auch nochmal in Kapitel 12 bei Jesus. Wir haben Kapitel 10 gehabt, wir haben Kapitel 11 Mose gehabt. Das gleiche Prinzip und jetzt schauen wir uns noch Jesus an und da sehen wir wieder das Gleiche. Es wird dort am Ende von Vers 1, es wird dort gesagt, dass wir mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wir brauchen Ausdauer, nicht nur gerade eine momentane Erfrischung vom Heiligen Geist oder irgendwie ein schönes Erlebnis, sondern wir brauchen etwas, was uns komplett verändert und uns in eine neue Beständigkeit, eine neue Standhaftigkeit bringt, die wir noch nicht haben, aber die wir im Wort sehen und die wir für die zukünftigen Ereignisse unbedingt brauchen. So, die Ausdauer, wo kommt die her? Indem wir hinschauen auf Jesus, eigentlich heißt es genauer, wegschauen von allem anderen, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Glaube ist übernatürlich und Jesus hat ihn angefangen in uns, aber er ist noch dabei, daran zu arbeiten und zu vollenden. Und ich habe lange über diesen Begriff nachgedacht, vollendeter Glaube. Und ich bin zum Schluss gekommen, vielleicht hast du eine bessere Erklärung, aber ich bin zum Schluss gekommen, der vollendete Glaube, das ist Offenbarung 12, 11. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Die haben eine solche Liebe zu Jesus, dass sie am eigenen Leben nicht festgehalten haben und waren eher bereit, das Leben loszulassen als Christus. Das ist der entscheidende Punkt. Und denkt an das Video, warum werden Christen gequält und drangsaliert? Weil der Feind bis zum Äußersten geht und will, dass Menschen absagen. Es geht nicht einfach nur darum, denen das Leben schwer zu machen, sondern die Verfolgung und oft auch Folter hat ein Ziel, dass die Christen sagen, okay, es reicht, ich sage jetzt mich los vom Glauben, ich kündige meine Treue zu Christus. Das ist das Ziel des Teufels in der Verfolgung, weil er genau weiß, diese Bereitschaft, lieber das Leben zu lassen, als Christus zu verraten, das ist die höchste Form, wie Gott verherrlicht wird. Gott wird durch Leiden verherrlicht, weil dadurch die Gläubigen eine Demonstration geben für die ungläubige Welt. Gott ist ihnen so kostbar, dass sie bereit sind, auf alles zu verzichten, sogar ihr eigenes Leben. Leiden verherrlicht Christus. Und das haben wir noch gar nicht verstanden und haben völlig andere Prioritäten und andere Interessen. Aber das kennzeichnet wirklichen Glauben. Und er will in uns diesen Glauben bewirken. Und das kann er erst dann tun, wenn wir staunen, wenn wir das wertschätzen, wenn wir sagen, wow, das ist der ultimative Glaube. Das ist der vollendete Glaube. Und damit wird Gott wirklich verherrlicht, wie auf keine andere Art und Weise. Und mein Ziel ist ja, ich will Gott gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also Jesus ist der Anfänger und Vollender. Und ich sage es noch einmal, was du nicht als Ziel siehst, was du nicht bewunderst und wertschätzt und sagst, wow, das ist es wirklich. Das ist die ultimative Form von Glauben. Wenn das bei dir nicht der Fall ist und du nicht aufgrund der Schrift sagst, mit meinem Willen treffe ich Entscheidungen und ich wähle neue Prioritäten, damit hast du nicht dein Herz verändert. Kannst du ja auch gar nicht. Aber du hast den Kurs deines Lebens verändert und du hast jetzt ein Ziel vor Augen und du wirst dich geistlich trainieren und disziplinieren und du wirst dieses Ziel immer fester vor Augen haben. Du wirst dafür beten. Du wirst dich danach ausstrecken und Gott glauben, dass er der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. So sieht die Vorbereitung aus auf das weltweite Leiden, das den Christen gebracht werden wird. Und jetzt wird beschrieben, was Jesus gemacht hat. Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Die Bibel redet nicht davon, dass Jesus am Kreuz Freude hatte. Aber er konnte mit den Augen des Glaubens hinter den Vorhang schauen in die Ewigkeit. Und er hat gesehen, wenn das alles vorbei ist, das Kreuz, die Demütigung, die Schande und all das, dann wartet eine Freude auf ihn. Und das war für ihn so real, dass es ihm Kraft gegeben hat, durch das Kreuzesleiden hindurchzugehen. Ich hoffe, du siehst die Parallele zwischen den drei Beispielen, Hebräer 10, Hebräer 11, Hebräer 12. Es ist immer das gleiche Prinzip, zu sehen, was in der Ewigkeit ist und davon so bestimmt zu sein, dass man Entscheidungen im Diesseits trifft, die man ohne diese Sicht gar nicht haben könnte. Das ist Glauben. Und ganz offensichtlich sehen wir, dass am Anfang solche Dimensionen des Glaubens verfügbar waren. Wie kannst du dir sonst so eine Situation erklären? Die Apostel wurden gerufen vor den Hohen Rat und wurden drangsaliert, wurden geschlagen. Und dann heißt es, voller Freude gingen sie weg vom Hohen Rat. Was war ihre Freude? Dass sie würdig geachtet waren. Das war für die ein Geschenk. Ja? Wir würden in unserer Mentalität, wir würden sagen, Mann, das haben wir jetzt gerade noch so überlebt. Jetzt müssen wir sehr weise sein. Die haben gesagt, nicht mehr im Namen Jesu. Wir können ja auch ein bisschen anders predigen. Und wir müssen jetzt vorsichtiger sein und müssen sehen, dass wir solche unangenehmen Situationen nicht mehr haben. Wir müssen jetzt ganz weise sein. Wenn Christen sagen, sie müssen weise sein, dann ist damit oft nur gemeint, wir müssen jetzt kunstvolle Kompromisse machen. Voller Freude gingen sie weg vom Hohen Rat, weil sie würdig geachtet waren, um seines Namens willen Schmach zu tragen. Und ich hoffe auch, wenn ich nicht mit so starker Stimme sprechen kann wie sonst, dass aber doch der Inhalt durchkommt und dass du sagst, ja, ich verstehe das. Das ist eine Dimension des Glaubens, die habe ich nicht und wie gesagt, keine Verdammnis. Aber das ist, was Gott meint mit wirklichem Glauben. Und für die zukünftigen Herausforderungen und Bedrängnisse brauche ich diese Art von Glauben. Und deswegen lege ich mich fest und ich wähle das. Und nach dem Wählen ordne ich mein Leben neu und gehe praktische Schritte, um Gott die Möglichkeit zu geben, dem Heiligen Geist Raum zu geben, das in mir zu wirken. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem anderen rumänischen Pastor, Josef Ton, und der war in dem kommunistischen Rumänien und hatte dann die Gelegenheit, zum Theologiestudium nach England zu gehen. Und natürlich haben alle gedacht, ja, der geht jetzt nach England und der ist klug genug, der bleibt da, der geht doch nicht wieder zurück in diese schlimmen Zustände. Aber er wusste ganz genau, dass Gott ihn gerufen hat. Und er hat studiert in Oxford und in Oxford steht ein Denkmal von drei Glaubenshelden, die zur Zeit der Reformation unter der blutigen Maria auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Du weißt, ja, war Reformation in England und dann kam die blutige Maria und sie wollte England wieder unter Rom bringen und sie hat die Christen verfolgt. Und diese wunderbaren Männer Gottes, die in hohem Ansehen standen und die sehr, sehr bekannt und geschätzt waren, die wurden verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Und davon gibt es ein Denkmal. Und er schreibt dort, er war entschieden, wieder zurückzugehen. Und wie er sich vorbereitet hat, er ist immer wieder zu diesem Denkmal gegangen und hat die Inschrift unter diesem Monument da gelesen. Das war eine Schriftstelle aus Philippa. Und wir können es nochmal gerade lesen. Philippa, Kapitel 1. Ich lese mal ab Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist. Das ist unser Thema. Standhaft. feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern. Der Teufel arbeitet durch Einschüchterung. Wenn du nicht aufgibst, passiert dir das und das. Und wenn wir auf das Sichtbare sehen, dann sind wir gepackt von Furcht und schrecken zurück und sagen, nein, ich muss das auf jeden Fall verhindern. Keine Einschüchterung von den Widersachern. Was für sie ein Anzeichen des Verderbens ist, für euch aber der Errettung, und zwar von Gott. Und jetzt kommt dieser Vers, der auf diesem Denkmal dort steht. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Also ganz ehrlich, wir sehen Leiden nicht als ein Geschenk an. Wir sagen nicht, boah, das ist ja Gnade, das sind ja göttliche Geschenke. Und wir sagen, boah, was für ein Geschenk ist mir da gegeben worden. Verstehst du, die Mentalität der ersten Gläubigen war ganz anders als unsere. Das müssen wir verstehen. Und verstehen, dass ihre Art zu glauben anders war und dass wir dazu wieder zurück müssen. Es ist eine Gnade uns verliehen worden, nicht nur an ihn zu glauben, sondern um seinetwillen zu leiden. Weil durch den Heiligen Geist das so tief eingraviert ist in unseren Herzen, wir wollen Gott verherrlichen. Und wenn das durch Leiden geschieht, dann soll es so sein. Und das wird eine großartige Verherrlichung unseres Gottes werden. Das ist der Glaube, den Jesus in uns hervorbringen will. Welche Schritte können wir gehen, um in diese Dimension zu kommen? Das Evangelium wird erklärt mit einem Gleichnis. Ein Mann findet einen Schatz im Acker und das ist so kostbar für ihn, dass er hingeht und alles verkauft, um diesen Acker zu bekommen. Weil mit dem Acker hat er den Schatz. Ja? Also, Jesus muss uns so wichtig, so kostbar, so gewaltig werden, dass wir eine neue Sicht vom Leben haben und dass wir sagen, ihn zu haben, das ist so viel besser als irgendetwas anderes. Und das ist auch dieser Vers, den vorhin unsere Schwester hier vorgelesen hat. Wir gehen nochmal zu Römer Kapitel 8. Und da sehen wir das gleiche Prinzip, das wir in Hebräer dreimal hatten, wieder. Denn ich bin überzeugt, Vers 19, nur 18, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Hey, lass uns mal gerade überlegen, wovon Paulus redet. Von Gefängnis, von Schläge, von Steinigung, von Schiffbruch auf offenem Meer, wo der Teufel sicherlich ihm gesagt hat, so, das war's jetzt, du hast keine Chance mehr. Das war's, dein Traum ist zu Ende. Komm in die Realität. Die Leiden der jetzigen Welt fallen gar nicht ins Gewicht. Ja, wie? Also ich bin überzeugt, wenn wir unsere kleinen Leiden, die wir um Christi willen schon erleiden mussten, hier mal so auf der Bühne irgendwie zusammenhäufen würden, ja, das würde ein Maulwurfshaufen werden, verglichen mit einem Alpenmassiv oder Himalaya-Gebirgsmassiv, was Paulus hatte. Und das klingt ja ein bisschen überheblich. Das zählt alles gar nicht. Das ist alles gar nicht von Bedeutung. Hey, wieso kann er sowas sagen? gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wiederum das gleiche Prinzip. Er schaut hinter den Vorhang. Er sieht die Herrlichkeit, die wir bei Christus haben werden. Und das ist so gewaltig und so überragend, dass er sagt, und wenn die Leiden in meinem Dienst noch x-mal schlimmer werden, das wiegt es nicht auf. Das ist so überaus großartig und wunderbar und begehrenswert. So verstehst du das Prinzip. Der Heilige Geist muss uns die Ewigkeit offenbaren. Das Evangelium funktioniert nicht ohne die Ewigkeit. Und das ist unser Problem in der westlichen Welt, dass wir gefangen sind in einem materialistischen Weltbild. Und natürlich als Christ, wir wissen, da kommt die Ewigkeit, aber es hat keine Kraft, uns zu prägen. Es hat keine Kraft, uns zu motivieren und Entscheidungen zu treffen, die auf diesem Niveau sind, wie das in diesen Schriftstellen hier genannt ist. Und das ist die Herausforderung, dass wir ganz ehrlich sind und sagen, von diesem Glauben, von dem die Schrift redet, sind wir noch sehr weit entfernt. Aber wir wissen, das ist Gottes Plan. Und er will das in uns wirken. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir begehren es, wir suchen es, wir treffen Entscheidungen, ändern unsere Prioritäten, die Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen, unsere Freizeit, was wir so anstreben im Leben an neuen materiellen Errungenschaften und so weiter. Wir ändern unsere Prioritäten und wir fangen an, auf eine neue Art und Weise den Heiligen Geist zu suchen, dass er in uns das wirken kann. Das, der gleiche Gedanke noch einmal in Römer 8. Wer will uns scheiden? Vers 35 bis 39. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, das ist eine Herzensüberzeugung, die nur der Heilige Geist auf der Grundlage der Schrift in uns wirken kann. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf wird uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. So, das sind alles Schriftstellen, die beschreiben die Herrlichkeit eines Glaubens, wo er uns wichtiger ist als alles andere. Und wenn du das gehört hast, vielleicht zum ersten Mal, und du bist klug und du triffst jetzt Entscheidungen, dann wirst du sehen, nach ein paar Jahren bist du ein gutes Stück weiter in diese Dimension gekommen. Und Christus wird dir immer größer und immer herrlicher und kostbarer. Und die Verfolgung, das Leiden, die Schmach, das wird immer unwichtiger. So bereiten wir uns vor auf das, was kommt. Gott kommt mit großer Herrlichkeit auf die Gemeinde. Und mitten in dieser Zeit der Herrlichkeit, der gewaltigen Zeichen und Wunder, ist diese Verfolgung, von der Jesus viele Male gesprochen hat und von der wir jetzt auch gehört haben heute Nachmittag in diesem Video. Das ist meine Botschaft. Kurz, aber ich sag dir, dahinter ist Power. Ja. Herr, wir bitten dich, dass du uns die Augen auftust, dass du den Schleier wegnimmst, dass wir erkennen, was du in uns tun willst. Und dass wir kluge Entscheidungen treffen und uns vorbereiten auf den Tag, wo wir den ganzen Preis für den Glauben zahlen müssen, um dich zu verherrlichen. Und da ist nicht eine Spur von Selbstmitleid oder Opfermentalität, sondern große Freude, dass wir dich verherrlichen können und dass wir ein Beispiel setzen können in der Welt, dass Glaube dich verherrlicht, dass Glaube kostbar ist, dass Glaube größer ist als alle Schätze, die das Diesseits uns bieten kann. Und Herr, mein Gebet ist, dass jeder, der jetzt hier ist und auch das auf Video hinterher sieht oder als Audio, dass er begreift, was das für ein Angebot ist, was das für eine Herausforderung ist und dass er gesunde, vernünftige Entscheidungen trifft und sich öffnet für ein Wirken Gottes in unseren Herzen. Wir danken dir, Herr. Amen. Amen. Amen.